Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds. Jo, hallo zusammen und willkommen zur mittlerweile 11. Folge vom Nerdcast und eigentlich sozusagen der 2. Folge von unserem kleinen Spin-off mit Unsung Heroes oder Alben unter dem Radar. Also wir stellen hier Alben vor, die unsere absoluten Herzensangelegenheiten sind, aber eigentlich nicht den kommerziellen Erfolg gefeiert haben, den sie unserer Meinung nach verdient hätten. Also meine Herzensangelegenheit heute ist ein Album von einer ebenfalls amerikanischen Band aus der Ostküste, aus New York, aus Brooklyn, wo Riot heisst und das Album heisst Fire Down Under und ist 1981 rausgekommen. Ich hole jetzt ein ganz bisschen aus mit ihrer Geschichte, weil die Geschichte hat es ziemlich in sich. Sie gilt so ein bisschen im Nachhinein als quasi Spinal Tap ohne Happy End. Und der Sandy Slavin, von dem wir später noch werden hören, der Drummer war, hat später beim Ace Frehley gespielt und hat erzählt, dass immer wenn sie im Tourbus irgendwelche Tour-Stories oder Band-Stories geshared haben, dass dann alle so natürlich auf den Tisch gelegt haben, was sie Schlimmes erlebt haben und dann immer wenn er seine Geschichte von Riot erzählt hat, sich ganz stumm geworden und hat quasi wie alles toppt. Okay, ich hole mal aus. Also wir gehen in die 70er Jahre zurück, schreibe ein Jahr 76. Der Mark Reale, oder sagen wir ihm doch einfach Reale, weil er natürlich ein Italo-Amerikaner war, hat in Brooklyn ein Gitarrist und ein unglaublicher Ronnie Montrose-Fan seine Fühler ausgestreckt und hat bei einer Coverband der Guy Speranza, oder sagen wir ihm doch jetzt einfach Speranza, entdeckt und hat ihn eine klasse Sänger gefunden und hat gefragt, ob sie zusammenspannen könnten. Gleich haben sie ein Quintett beieinander und haben ein bisschen von Gigs spielen, so in der New York-Gegend. Gleichzeitig hat es zwei Typen gegeben, die so ein bisschen Paradiesvögel gewesen sind, eigentlich ursprünglich aus dem Business-Bereich, aber mega Musikfans und Freaks. Und wo auch mit dem Geld, das sie in der Wirtschaft gemacht haben, sich ein Recording-Studio gekauft haben. Und die zwei Herren haben Billy Arnell und Steve Loeb geheissen. Das sind wirklich totale Fans gewesen, haben ein Label gegründet, das Firesign Records geheissen hat. Und ursprünglich haben sie eigentlich dort in der explodierenden CBGB-Szene einen Punk-New-Wave-Act finden, zum Produzieren. Haben den Riot in einem Club gesehen in New York, haben sie den Hammer gefunden und haben ihnen einen Deal angeboten. Nachher haben Riot in diesem Studio ihr erstes Album aufgenommen, das hat Rock City geheissen. Ist so etwas aus Middle Rock bis Hard Rock, sagen wir mal, Classic Rock anzusiedeln. Und hat aber schon ziemlich zehn gehabt. Und hat auch auf dem Cover das wirklich sehr spezielle, quasi in der Geschichte erste Heavy-Metal-Maskottle gehabt. Jetzt hebt euch fest, falls ihr es noch nicht gesehen habt und nicht kennt, es ist ein Robbenkopf, wo Tio heisst. Also irgendwie könnte man eine Riot Mut zur Lächerlichkeit attestieren, aber vermutlich haben sie es cool gefunden. Auf jeden Fall, das arme Robbenbaby ist dann mit einer Axt ausgestattet worden und irgendwie im Hintergrund sieht man New York am Brennen und alles sehr apokalyptisch und so weiter. Also Amerika hat ganz und gar nichts anfangen mit einer Band, aber Japan, wo ja immer auf weirde Sachen relativ gut anzusprechen ist, hat die Band schon so ein bisschen ins Herz geschlossen. Aufgrund von dem Erfolg oder Mini-Erfolg in Japan haben sie ein zweites Album aufgenommen, wo quasi der japanische Fans gewidmet Narita geheissen hat. Und Narita heisst der Flughafen von Tokio. Jetzt ist es so, dass der Flughafen offenbar gebaut worden ist auf einem Grundstück, wo eigentlich ein Friedhof gesehen ist. Und die Leichen hat man eigentlich in der Ruhe nicht stören nach der japanischen Kultur. Und das ist aber ignoriert worden beim Bau von dem Flughafen. Und das Tio Robbenbaby hat dort auch jens die Waffen in der Hand, um die gestörte Grabesruhe dort zu rächen. Also alles sehr speziell. Auf jeden Fall wird man schon ein bisschen aufmerksamer, aber es fällt diesen zwei Herren Manager immer noch sehr schwer, Riot in Amerika zu positionieren. Aber Japan und dann auch langsam Europa werden ein bisschen hellhöriger. Dann nachher landen sie einen Deal mit Capitol Records. Und ein weiterer Capital Act ist der Sammy Hagar, also aus dem ganzen Ronnie Montrose-Kuchen, später natürlich als Solo-Artist und wenn ein Heldensänger bekannt wurde. Er ist dann im Frühling 80 auf einer UK-Tour, hat aber für die Zeit, wo ja New Wave of British Heavy Metal völlig am explodieren war, eine viel zu softe Platte im Gepäck gehabt. Das ist eine Live-Platte, die Loud and Clear heisst. Und Capitol hat Angst gehabt, dass der Sammy Hagar lebendig zerrissen wird von den englischen Fans. Und dann gefunden, okay, wir legen ihm noch Riot ins Päckchen rein. Dann nachher haben wir etwas für die hartgesottenen Engländer. Riot sind extrem überrascht gewesen, wo sie in England angekommen sind, dass ganz viele New Wave of British Heavy Metal Bands Riot schon ins Herz geschlossen haben, unter anderem Iron Maiden. Und der Neil Kay, der legendäre DJ war im Bandwagon mit seiner Heavy Metal Soundhouse-Reihe, wo man ja auch die Soundhouse-Tapes von Maiden gut kennt und so weiter. Also auf jeden Fall haben Riot wahnsinnig Spass gehabt, dass sie eigentlich in England sofort viel mehr daheim sind, als sie es je in Amerika sich gefühlt haben. Und die Tour kann man eigentlich auch als Erfolg verbuchen. Im Sommer 80 sind sie dann sogar auf dem Billing gewesen. Am allerersten Monsters of Rock, wo Rainbow, Scorpions, Priest headlined haben und auch April Wine und Touch gespielt haben. Jedenfalls ist das ein ziemlich erfolgreicher Frühling 80 gewesen für Riot. Und Riot sind eigentlich quasi die einzige Ami-Band gewesen, die von der New Wave of British Heavy Metal Fans ins Herz geschlossen worden sind. Dann sind sie zurück nach Amerika, haben irgendwie ziemlich Rückenwind gehabt und haben aber gemerkt, dass Capitol irgendwie gar nichts macht und eigentlich eher Druck macht, dass sie ihren Stil ändern, dass sie Richtung AOR gehen. Fürs nächste Album haben sie dann noch probiert, quasi Songs zu schreiben, die Capitol gefallen könnten. Und die Songs sind viel später, 2018, bei einem Release von Fire Down Under als Bonustracks dazugekommen. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, es ist so ein bisschen Rainbow im Down-to-Earth-Style. Ja? Also so All Night Long oder Since You Been Gone-mässig. Aber meiner Meinung nach eher gescheitert. Gleichzeitig haben ihre zwei Manager Riot unbedingt wollen als quasi britische Band behalten. Er hat gesagt, nehmt ja nicht einen Inch raus von dieser Aggression. Im Sommer sind sie auf die legendäre Black and Blue Tour gekommen, wo Black Sabbath ihr Heaven and Hell Album promotet haben und Blue Oyster Cult ihr Cultosaurus Erectus. Beides Martin Birch Produktion im Übrigen. Sie sind dort die dritte Band gewesen auf der Liste und haben auch schon ziemlich abgesahnt. Dann sind sie ins Studio Dezember 80, haben die harte Version von Fire Down Under aufgenommen. Capitol ist völlig vor den Kopf gestoßen und hat gesagt, aber die Songs, die anderen, die wir uns gezeigt haben, das ist doch eben genau das gewesen, wie wir es uns gewünscht haben. Und jetzt kommt hier so eine durchwegs harte Platte. It's commercially unacceptable, haben sie gesagt. Was dazu geführt hat, dass Capitol so pissed off war, dass sie gefunden haben, okay, wir droppen euch. Dann nachher hat Steve Loeb voll auf Stur geschaltet, hat gesagt, okay, dann nachher gehen wir einfach raus. Und Capitol hat es aber nicht wollen gehen, weil sie so pissed off gewesen sind. Sie haben gesagt, okay, was müssen wir machen, damit er uns lernt? Sue us. Also ziehen sie es vor Gericht. Nachher haben Riot ein halbes Jahr quasi müssen auf Standby warten und sind natürlich eigentlich voll am Start gewesen mit dem ganzen erfolgreichen Jahr 1980 und dem neuen Album im Gepäck. Und die erfinderischen zwei Manager haben ihre ganze England-Fraktion eingeladen. Das heisst, der Neil Kay plus Jeff Barton vom Sounds, wo ja damals sich schon extrem eigentlich als Heavy-Metal-Zeitung hat entpuppen, haben sie schlicht und einfach nach New York eingeladen zu einer Listening-Party und so quasi das Ganze unter dem Banner. Schaut jetzt mal, das ist das Album, das Capitol nicht rausbringen will. Dennoch hat Jeff Barton eine riesige Kampagne gestartet im Sounds. Quasi, das geht ja gar nicht. Der Neil Kay hat seine ganze Bandwagon-Klientel drauf scharf gemacht. Und jetzt müsst ihr euch wirklich festheben. Das Management-Team hat Karten drucken mit einer Unterschriftsaktion. Also quasi eine Volksinitiative. Capitol tünt das Album endlich releasen. Die sind aber stur geblieben und dann haben auch irgendwelche Agenten für Riot an Dienstwagen von Capitol in Kalifornien mit Riot-Namenszeug vollsprechen. Und irgendwann mal ist das Capitol zu heiß oder zu blöd oder beides geworden. Und sie haben nachgegeben. Der Cliff Bernstein von Q-Prime, wo er mit dem Peter Mensch hatte, die haben sich übrigens auch für Riot eine Zeit lang interessiert, sind aber von diesem Duo Arnel Loeb so ein bisschen abgestoßen gewesen. Okay, jetzt zu heiße Herdöpfel. Auf jeden Fall hätte er das können verlinken, dass Riot in Kontakt gekommen sind mit Elektra. Elektra hat sofort angebissen, ein super Album, haben Riot aus dem Capitol-Vertrag rausgekauft und ein halbes Jahr später, also Mitte 81, ist dann Firedown Under rausgekommen. So, das wäre mal das. Und ich würde gerne jetzt mal ganz kurz in die Runde fragen, habt ihr das Album damals, was rausgekommen ist, überhaupt irgendwie mitgekriegt oder später? Kennt ihr das überhaupt? Philipp?
Mir war Reihe der Begriff damals, weil ich hatte die Compilation vom ersten Monsters of Rock Festival. Unter anderem war Reihe drauf mit Road Racing, wo ich ganz okay gefunden habe. Also nicht überknallen, aber ganz okay gefunden habe. Und wo dann Firedown Under rausgekommen ist, das war ja nicht wahnsinnig viel später in dem Moment. Vielleicht sind das ein paar Monate bei mir zwischen dieser Compilation und bis die dann verfügbar war, Firedown Under. Da habe ich das damals reingelassen und super gefunden. Also gerade gekauft, Sackgeld zusammengespart. So in dem Stil nicht gerade sofort gekauft, sondern es ist halt noch zwei, drei Wochen gegangen. Oder? Und habe die Platte eigentlich dort schon auf und runter gelassen. Ja.
Mhm. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Den Sample habe ich auch gekannt und Riot ist auch dort bei mir auf einmal auftaucht als Name und als Band. Aber was vor allem natürlich faszinierend war, ist der Tio für mich. Weil der Tio, den habe ich wirklich kennt. Also das Robbenbaby, das war ja wirklich sensationell gewesen. Und es gibt ja auch den Ausspruch, ich weiß nicht genau von wem, aber jemand von der Band hat einmal gesagt, at least we got number one for the worst cover best music. Das ist in einmal gefallen. Gut, also Riot, Firedown Under, das habe ich nicht mitgekriegt, was rausgekommen ist. Ich bin dann bei Restless Breed bin ich eingestiegen. Oder das ist ja dann der Tio, schon nicht mehr der Tio, sondern wieder zu einem Mensch. Aber ist
eigentlich ein halber Satz. Mensch.
Ein halber Mensch, genau. Was ich bei Riot oder bei Firedown Under ganz speziell, was mich abholt, ist der Gesang. Und ich weiss, ich wiederhole mich mit den Tigers of Pantang, aber es ist wirklich sehr ähnlich wie Tigers. Mhm. Dort haben sie mich wirklich können abholen.
Mhm. Ja. Und wie würdest du den Gesangsstil beschreiben?
Das ist irgendwie wie der Classic Rock, oder wo Glenn Hughes oder Gillen oder Coverdale hatten, mit dieser Perfektion. Das haben die so ein bisschen wie ein Fragment davon genommen, so im Sinn von, hey, hallo, wir können singen, aber wir rotzen das einfach so an. Also wir tun uns dann nicht in den aufhalten, sondern wir können das, aber wir rotzen. Und das Rotzige, das ist eben geil.
Also ich muss vielleicht noch anfügen, dass auf diesem Album, so wie es der Sandy Slavin Drummer sagt, er ist zusammen mit dem Kip Lemming für diese Platte zu der Band gestoßen. Und er sagt, das habe ich einfach genau geklickt. Die Chemie habe ich extrem gestimmt. Die Stimmung in der Band sei auch super gewesen. Und sie haben auch mehrere Songwriter gehabt. Mark Reilly ist der absolute Kopf dieser Band. Hat ja später auch noch insgesamt 14 Platten gemacht mit Riot. Aber er ist dort quasi ein Songwriting-Team gewesen mit dem Guy Speranza. Und gleichzeitig haben sie aber mit dem Rick Ventura, der zweite Gitarrist war und seit Narita dabei war, auch einen eigenen Songwriter gehabt. Und auch Sandy Slavin und Kip Lemming haben sich beteiligt. Also es war wirklich so ein extremer Team-Effort gewesen. Und ich finde, das hört man dem Album extrem an, dass das eine Band ist, die hässig ist und voll im Saft und die einfach an einem Strick zieht. Es startet mit einem Songtitel, der schon fast irgendwie am Robbenbaby Konkurrenz macht. Swords and Tequila. Das muss man sich auch mal geben. Also wahrscheinlich haben sie wirklich selber nicht mal gewusst, was sie da genau haben wollen beschreiben. Das Ganze ist so eine, quasi so eine Gang-Situation, die so um die Bars rumzieht und irgendwie sie sind in Manhattan und ihnen kann niemand etwas anhaben, weil sie sind ja schliesslich ausgestattet mit Schwerter und Tequila. Okay, whatever. Und der zweite Song ist dann der Titelsong schon, Fire Down Under, und das sind zwei absolute Knaller, Abtempo, wirklich irgendwie der Tarif wird durchgehen. Und dann noch ab Feel the Same, Outlaw, wo die Single-Auskopplung war, wo dann irgendwie Elektra gefunden hat, okay, aber da ist ja doch auch so ganz ein bisschen kommerzielles Potenzial. haben sie ein bisschen ihre melodiösere Seite können zeigen, und trotzdem ist die ganze Produktion hat so bis, dass nichts irgendwie anbietet und ist nichts irgendwie battlet um Charts-Eingang oder irgend so etwas. Don't Bring Me Down, Closer auf der ersten Seite, vielleicht eher ein bisschen schwächere Song. Dann Don't Hold Back, cool, auch nicht ganz oben in der Liga. Und dann Altar of the King, für mich absolute Klassiker, Shuffle und schießt aus allen Rohren. No Lies, Run for Your Life, auch eher in der Don't Hold Back Kategorie, aber das heisst quasi keine 10, aber eine 9 oder so, also in meiner Welt. Dann irgendwie ein bisschen umgekrittelt worden ist am letzten Song von Seite B und von der Platte, wo Flashbacks heisst, weil eigentlich mehr so eine Soundcollage ist mit ein bisschen Gitarrenriffs, aber so verschiedene Situationen, Live-Situationen, so Neil Kay, wo sie ansagt im Hammersmith Odeon oder Riot Sprechchör bei ihnen, Monsters of Rock und so. Irgendwie die Kritiker haben das ein bisschen zu self-indulgent gefunden und so. Kann man ihnen auch einen Punkt geben. Aber Fire Down Under wird eigentlich praktisch einhellig von den damals lebenden und jetzt noch lebenden Beteiligten als der Peak von Riot bezeichnet. Jetzt irgendwie weiss man ja, dass die Geschichte noch ein bisschen eine wurmige Wendung genommen hat. Eigentlich ist es sehr gut weitergelaufen, dann noch im Support von dieser Platte. In England sind sie im Vorprogramm von Saxon tourt. Dort war zum Teil auch noch Ozzy dabei gewesen. Der Ozzy hat noch irgendeine WW gehabt und sie mussten die Tour abbrechen. In Amerika sind sie mit Franco Marino und Triumph unterwegs gewesen. Später mit der wiederformierten Grand Funk Railroad und dann Ende 81 auf der Moving Pictures Tour von Rush. Dann noch war eigentlich eine Headlining-Tour geplant in England für Anfang 82. Aber der Guy steigt völlig aus heiterem Himmel, steigt er aus. Und wie er das angekündigt und der Band präsentiert hat, werden wir später vom Sandy Slavin persönlich hören. Es gibt da verschiedenste Theorien, warum er raus ist. Haben ihr Riot nach dieser Platte noch verfolgt, Bäumli?
Ja, also vielleicht noch schnell zu der Platte selber, weil ich habe sie natürlich jetzt auch gelost, du hast uns ja auch Hausaufgaben gegeben. Und da hat es natürlich schon wahnsinnige Perlen drauf, also das ist natürlich definitiv so. Ich meine, Sword und Tequila ist zwar einer der schwachsinnigsten Songtitel, die zu dieser Zeit hättest haben können, aber trotzdem ist das ein völlig geiler Song, danke, mit einer schweren New Wave of British Heavy Metal Schlagseite natürlich zwar. Und das finde ich bis heute trotzdem komische Songtitel, wirklich ein mega, mega geiler Song. Oder Fire Down Under, wenn wir nicht drüber reden, das ist natürlich ein Kult-Song. Mhm. Absolut. Mhm. Und dann hat es eben so ein bisschen die, ja, es hat schon ein bisschen so Lowlights, es wird dann ein bisschen gewöhnlich zwischendurch, eben Don't Bring Me Down, Outlaw, Feel the Same. Mhm. Aber zum Beispiel Don't Hold Back habe ich mega geil gefunden. Und eigentlich für mich ist Run For Your Life ist so ein bisschen der Song auf dem Album.
Ah, super interessant.
Ja, mega, ich kann da nicht genau sagen, wieso. Aber ja, wirklich mega cool. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu Sword and Tequila, der Opener. Bin ich der Einzige, der finden würde, dass das so ein bisschen Two Minutes to Midnight von Maiden könnte sein?
Also Steve Harris ist angeblich mega Fan gewesen, okay, und ist in seiner Top 10 Liste von Songs ist Swords and Tequila interessant.
Also okay,
Man hört, würde
Sinn machen. Ja.
Und was völlig absurd ist, das nehme ich jetzt schon vorweg, ist, dass tatsächlich Lady Gaga sich als mega Riot-Fan entpuppt hat, weil sie offenbar auf irgendeiner Tour immer DJ gemacht hat, nach den Gigs, und jeder oben ist Swords and Tequila gelaufen.
Okay. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe es nachher nicht mehr so gross verfolgt. Ich habe eben das Restless and Breed Album und dann bin ich auch irgendwie nicht mehr ganz anders irgendwie gesehen, um jetzt Riot wirklich ja, auf Schritt und Tritt irgendwie verfolgen. Ich weiss nicht, Philipp, wie ist es bei dir?
Ja, es ist ähnlich. Also ich finde es mit Abstand die beste Reiheplatte, also weit vor allen anderen, obwohl auch andere sehr gut angekommen sind. Fire Down Under ist für mich ein ganz klarer Band-Highlight von all den Platten, die sie gemacht haben. Um das auch noch zu erwähnen, die ersten zwei Songs sind wahnsinnig gut. Also das ist brutal hohes Level, was sie dort da gerade mal quasi wie sie da loslegen. Und dann wird es nicht schwierig, das zu halten über die ganze Platte. Mir gefallen die Songs vom zweiten Gitarristen, die gefallen mir ein bisschen weniger halt. Ja, ich finde, er ist ein bisschen melodiöser, ein bisschen amerikanischer vielleicht auch ein bisschen in seinem Songwriting und das sagt mir weniger zu. «Don't Hold Back» finde ich einen tollen Song. Ist erwähnt worden, auch schon positiv. Eigentlich die ganze Bassite ist ganz okay. «No Lies» ist ein bisschen, ja, eben, das ist wieder Ventura. Und das Flashbacks, das, ja, das wirkt wie ein Fremdkörper. Ich weiß nicht so recht, was sie da mit der Collage erreichen wollten. Ich hätte lieber irgendwie, ja, logischerweise einen Song mehr gehabt, oder? Nachher, eben, ist es erwähnt, Sänger ist weg gewesen, dann ist der Neue gekommen, der Red Forester. Und ja, mir hat Restless Breed schon nicht so recht, nicht mehr so recht gefallen im Vergleich zu Fire Down Under. Und dann ist Born in America gekommen, auch nichts gesagt. Und dann ist es weg für mich. Da sind andere Bands viel wichtiger gewesen. Es ist also so ein Moment, wo sie ganz zentral sind, ganz wichtig sind bei mir. Und dann sind sie weggegangen. Ja, und das ist eigentlich ein bisschen so geblieben bis jetzt. Ja. Also es ist schon eine Band, wo ich wirklich eine Platte total liebe. Und die ersten zwei so ein bisschen, finde ich nicht so stark. Und dann geht es schnell wieder weg, leider.
Also bevor wir auf die Frage kommen, die natürlich omnipräsent in dieser Geschichte ist, was wäre passiert, wenn der Guy geblieben wäre, nehmt sich noch geschwind Wunder, Bäumli, mir nehmt es noch Wunder, wie du das gitarristisch siehst.
Irgendwie fällt mir jetzt das gar nicht, weißt, wahnsinnig auf. Nicht unangenehm oder nicht irgendwie spektakulär, sondern einfach extrem solid. Aber nicht jetzt etwas, wo ich wahnsinnig könnte schwärmen oder wo ich finde, hey, wow, zu dieser Zeit oder so, sondern einfach wirklich solid.
Ja, also vielleicht ein bisschen Bread and Butter, und aber einfach, was eben auch der Team-Effort-Eindruck halt dann noch verstärkt, oder? Dass eigentlich gar niemand irgendwie so raussticht, sondern die Mannschaft ist so stark quasi. Also nachher muss man sagen, irgendwie haben Riot gerätselt, was genau der Guy bewogen hat und so. Sie haben ein bisschen mutmaßen. Es ist immer schwierig mit diesen zwei Managern, weil Geld hat man nie gesehen. Und dann nachher hat er sich dann auch gerade verlobt und später geheiratet. Und ich weiss nicht, ob es vielleicht auch religiöse Überzeugungen gesehen sind, die ihm in die ganze Geschichte hineingespielt haben. Der Marc Reale hat später gesagt, wir haben ihn eigentlich sowieso von Anfang an müssen überreden zu diesem Sängerjob. Also er hat sich quasi gar nie so wohl gefühlt. Und auch in einer Soundskritik von einem Konzert 81 schon, dass es eigentlich irgendwie noch ein seltsamer Eindruck war, dass es so wie eine widerwillige Frontmann sei. Wie dem auch sei, also man kann eigentlich sagen, dass Riot die erste amerikanische englische Band gesehen sind. In dem Sinne, oder Heavy Metal Band. Und dort eigentlich wird Wegbereiter für die Big Four, die ja dann sehr klein noch haben, von ihr Päckchen schnieren. Und vielleicht ist es noch relativ pikantes Detail, dass der Scott Ian von Anthrax 1982 der Guy Speranza hat probiert zu überreden, bei Anthrax einzusteigen, aber der Guy hat nichts mehr wissen vom Musikbusiness. Also über die Jahre, wenn man so ein bisschen Interviews los, mit Sandy Slavin, Kip Lemming oder Rick Ventura, wo die Überlebenden heute noch sind, munkelt man, dass mittlerweile ungefähr 1 Million zusammen wären, für das sie Goldstatus kriegen. Ich denke, es könnte ein bisschen übertrieben sein. Also ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber das mit dieser Unterschriftenaktion haben sie auch behauptet, sie haben 8'000 Unterschriften gesammelt. Das tut mir auch so leicht übertrieben. Aber die Legende macht es ja in dem Sinn nicht schlechter. Der Lars Ulrich war übrigens ein mega Riot-Fan gewesen. Also das erstaunt ja nicht wirklich, weil er ja absolut unglaubliche New Wave of British Heavy Metal Kenntnis und Liebe hatte. Aber in den 80er Jahren hat er in seiner New York-Wohnung irgendein Problem gehabt mit Ratten. Und dann nachher kommt der Typ rein zur Tür und der ist zuständig als Pestkontrolleur für die Stadt New York. Und dann sagt er, Lars, shit, du bist ja der Guy Speranza. Das war natürlich ein Wahnsinnsmoment. Ja. Also eben, Riot, the unluckiest band in the world. Wie würdet ihr irgendwie die Band so einordnen? So ganz nüchtern. Ich liebe das Album natürlich über alles. Es ist ähnlich, wie wir schon bei Rough Cut darüber geredet haben. Ist das so über die Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen mein Visitenkärtchen geworden? Übrigens auch, als ich anfangs 90er mal längere Zeit in New York war und viel mit Musikern zusammengetroffen bin, die also Hardcore oder Crossover oder was gemacht haben, aber Metal-Kenntnis hatten, lustigerweise haben ganz viel von New York, von Riot nicht gewusst. Das hat mich wirklich extrem erstaunt. Yeah. Wie würdet ihr sie einordnen, so in der Geschichte? Was haben sie für eine Stellenwert?
Ja, du hast schon vieles gesagt. Das ist eine unglückliche Band, oder, wo leider kein Happy End so irgendwie gefunden hat, außer dass sie halt immer noch Kultstatus haben. Das gibt es ja noch in zwei Varianten. Für mich ist eben, wie gesagt, Fight Another ist so wirklich das Highlight schlechthin. Vielleicht die erste amerikanische Metalband. Also ich muss schwer überlegen, ob ich eine vorher finde, die so tönt aus Amerika. Aus England ist es einfach, aber aus Amerika müsste ich jetzt wirklich schwer überlegen. Also spontan fällt mir nichts ein. Auf dem her sind sie dort extrem früh gewesen. Und vielleicht auch wegen dem halt zu früh, oder zumindest für den amerikanischen Markt sind sie sicher zu früh gewesen. Wäre noch spannend gewesen, wenn so eine Platte wie Fire Down Under so 2 Jahre später rausgekommen wäre, 3 Jahre später rausgekommen wäre, wie es dann quasi funktioniert hat im Gefüge, was dann schon aktuell war in Amerika. Vielleicht wäre es dann vielleicht wäre es besser angekommen. Natürlich, wenn der Sänger geblieben wäre, das ist nicht immer das Problem, ja, dass der gegangen ist. Ja, also so gesehen, eben, mir ist sie auch immer eine wichtige Platte für mich gesehen. Es geht halt weit zurück in die Kindheit schon fast, also 12, 13 bei mir, also es geht ewig zurück. Von dem her, ja, ist logisch, dass die Platte mich immer begleiten wird. Mir würde sich wundern, was Leute dazu würden finden, die sie noch nicht kennen oder die jetzt zum ersten Mal hören. Das wäre natürlich noch spannend, aber da haben wir zumindest in dem Raum niemanden nicht mehr an.
Ja, ich finde, dass natürlich das Album so ein perfektes New Wave of British Heavy Metal Album ist, das ist schon bezeichnend. Oder? Sie sind so englisch gewesen und sie haben sich vielleicht auch mit den gleichen Einflüssen auseinandergeschlagen wie die englische Band. Ich wüsste gar nicht eigentlich, was Riot für Einflüsse haben. Das weißt du vielleicht, Fran.
Das wäre noch eine Frage gewesen an euch. Also irgendwie, man hört einfach immer nur von diesen absoluten Montrose-Einflüssen, die irgendwie über die ganze Band.
Genau. Yeah. Und das ist mir eigentlich jetzt auch aufgefallen. Vorher, wo du erzählt hast, denkt er, okay, jetzt macht es Sinn, weil es tönt so ein bisschen nach Montrose einfach auf ADHS.
Ja. Yeah.
Und ja, Philipp, natürlich auch, du triffst den Nagel auf den Kopf, es ist wie die erste Metalband aus den USA. Also, wo sie sich irgendwie das abstreifen, das Classic Rock, Dinosauriertum, das ist eigentlich das Geile daran, oder? Es hat wirklich so geile Songs auf dem Album, wo ich denke, das müsste dann eigentlich super Hymne sein, bis heute. Aber eigentlich im englischen Kontext, nicht im amerikanischen Kontext.
Absolut, absolut. Also was irgendwie auch noch witzig ist, ist, dass eigentlich, man kann sagen, Riot sind wieder umgekehrt die Weg von Def Leppard gegangen. Def Leppard sind in Hair Metal gegangen und Riot sind irgendwie bekniet worden von ihrem Label, bitte in Hair Metal zu gehen und sagen, nein, wir gehen in die umgekehrte Richtung.
Ja, ich meine, nur schon allein die Aussage von Capital, sorry, you're too heavy.
Yeah.
Ich meine, das ist ja kultig und geiler geht's nicht, wenn du das von einem Major-Label hörst. Ich meine, könntest du denen ja versuchen, einen Arsch reinzukriegen, aber wie geil ist das?
Ja, genau. Super. Also, ich habe genauso wie du, Bäumli, auch Facebook-Freund oder eher umgekehrt. Nein, doch, ich habe ihn auch weniger mehr. Ich habe ihn mal angeschrieben, weil ich irgendwie meine Outlaw-Single unterschreiben von ihm. Es handelt sich um Sandy Slavin, von dem ich schon ein bisschen geschwätzt habe. Er ist auf Fire Down Under dazugestossen. Zusammen mit dem Kip Lemming, sie haben die Rhythm Section bildet, wo vielleicht noch so ein bisschen eine extra Notch können draufsetzen an Bissigkeit und Klarheit und Aggression. Der Sandy Slavin hat mir dann auch sehr schnell geantwortet, gesagt, no problem, und ich soll ihm die Fragen schicken. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal in die Antworten hineinhören von ihm und ich sage euch, was ich ihn gefragt habe. Und wir dürfen dann gerne uns nachher ein bisschen einschalten, wenn wir die Antworten hören. Also die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, dass, obwohl ich eigentlich die Geschichte ja schon ziemlich gut kennt habe, ob er vielleicht uns trotzdem noch mal erzählen kann, was alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte mit dieser Veröffentlichung von «Fire Down Under», bis sie dann endlich draussen war. Und das hat er geantwortet.
Franz, good to be with you. You asked me the question, what went wrong with «Fire Down Under»? How did it get contractually screwed up and delayed release? And it wasn't the record company's fault. We did the record for Capitol, and Capitol was very excited about the record, and they had picked a song, You're All I've Needed Tonight or Got Tonight or something. I don't know what it is. It's on the bonus tracks of the record now, to be the single. And our management, in a nutshell, didn't put it on the record, just to do a power play with the record company. And the record company was incensed. They were all ready to like promote this record with the single on it, and the single wasn't on it. So there was a standoff, and eventually we got let out of our contract, and we went Elektra picked the record up as is, as it came out, you know, as everybody knows it. And it came out in the summer of 81 on the internet or whatever. Somehow it's been like, you know, it came out February 9th. February 9th, the Beatles came out in 1964 here, a little trivia. But it's like, no, Fire Down Under did not come out till the summer of 81. And came out in Elektra, and Elektra did a really, really good job promoting the record. But it was our manager's fault. It was not the record company, Capitol, certainly not Elektra. Our managers were pulling a power play. They had no idea what they were doing. And they got the record so Capitol wouldn't release it.
Okay, ist ja auch noch interessant, oder? They didn't know what they were doing. Wie oft haben wir diesen Satz von Musiker gehört über Manager?
Also das macht ja wirklich mega weh, was da passiert. Weil sie haben keinen Einfluss und nicht einmal das Label hat einen Einfluss. Einfach die zwei voll Idioten, oder?
Yeah.
Machen alles kaputt, aus welchem Grund auch immer. Ich wüsste jetzt gar nicht, was sie gesehen haben, wo die Cash Cow können kommen. Das verstand ich aber gar nicht. Bei den Songs, die wir kennen vom Re-Release,
nein.
Das ist es auch nicht, oder?
Ah, die hast du auch gehört.
Völlige Vollidioten.
Wirklich, aber auch interessant, dass er eigentlich eine andere Version anbietet, oder von dem, was man eigentlich hört.
Ja, ich habe es auch gedacht, das ist commercially unacceptable, ist ja so gesehen. Gemäss seiner Aussage ja nicht so direkt gefallen von Capitol. Sondern ich habe einfach ein anderes Produkt erwartet oder, und etwas anderes bekommen. Und eben dann ist das Powerplay losgegangen. Eigentlich schon sehr kurios.
Ja, also muss man eigentlich sagen, Arnel Loeb sind business-wise unacceptable.
Ja, der Steve Loeb hat ja fast alle Platten produziert, also ewig lang. Also irgendwie sind sie schon an dem, ich weiß nicht, ob es vertraglich verbunden gewesen sind so lang.
Ja, ja, absolut.
Ja. Ist noch spannend, weil er hat ja das Studio, das Green Studios in New York Mitinhaber. Und ich meine, man darf nicht vergessen, was dort produziert worden ist. Also die ganzen Anfänge, nicht von Metal jetzt, aber von anderen Bands liegen ja dort. Also erste Public Enemy, Run-DMC, Beastie Boys, ist alles dort produziert worden. Shit. Das Studio ist extrem, so gesehen, wichtig in der Geschichte. Jetzt nicht von Metal, aber von anderer Musik. Und auch Daydream Nation für Sonic Youth, einer von meinen Lieblingsplatten, jetzt außerhalb von Metal, ist auch dort aufgenommen worden. Also irgendwie eine kuriose Geschichte, zumindest um den Steve Loeb. Ja.
Okay, ich habe ihn dann gefragt, wie haben die Komplikationen die Band irgendwie beeinflusst, ob er es für möglich hält, dass der Guy dort quasi hat auf überlegen, ob er noch wahnsinnig lange Lust hat auf das und sich quasi ein bisschen davon vorbereitet auf seinen Ausstieg. Das war seine Antwort.
Are you wondering how all this affected the band at the time with the record being held up? Because the record was done in January of 81 and it didn't come out, like I said, till the summer. And did that affect maybe Guy and, you know, and him eventually leaving the band? I don't think it did. I mean, we were all frustrated because we had made this record that was really good. I don't think we knew how good it was, but we knew it was good. We were proud of it. We had our little cassette copies of it. That was about it. And it's like, is this thing ever going to come out? So there was always things going on. You hear this, that, they're trying to, like, you know, get released and then sell it again with the record. So nobody was thinking like that was going to be it. We just did not want our management to screw it up even more. So I really don't think that affected Guy. I don't think it affected anyone else. We were just really frustrated. You know, I remember sitting in New York and Manhattan, and where I was living at the time, and looking up and an airplane was going, taking it off from LaGuardia, out of the airport there, and wondering, am I ever going to be flying on a plane like that with the band again? You know, it's just like the things that cross your mind. But yeah, we did. And we all had faith in it because we knew the record was really, really good.
Okay, und dann gerade noch anschließend gefragt, ob denn der Ausstieg vom Guy irgendwie völlig aus heiterem Himmel gekommen ist oder ob man das irgendwie so ein bisschen hat können vorher spüren. Und dann hat er die interessante Geschichte erzählt.
As far as Guy's departure, did it hit the band out of the blue? Yeah, it was kind of out of the blue. He hadn't been frustrated as far as we knew. I mean, he was just, everything was fine. And we were on tour with Grand Funk Railroad, and they sounded really good. They had just gotten back together since, like, I don't know, the 1800s or something. And they sounded really, really good. And Mark and I are sitting on a road case on the side of the stage watching Grand Funk. And Guy comes over, and he spoke of himself in the third person. We used to call him Buddy. It was a nickname. And he goes, well, Buddy's packing it in. And Mark and I just look at each other and look at him, and we thought he was joking. And then he said later on that evening that he was going to get engaged, and he had just had it. He just didn't want to do it anymore. And I think he was getting pressure from the girlfriend at the time. And that was it. But no, there was no, like, tension or anything. I mean, it was really kind of out of the blue. And he agreed to be in the band, to continue promoting Fire Down Under till that record had run its course. And we ended up doing the Rush tour after that. And I found out years later, we could have continued promoting Fire Down Under. We stopped at the end of December because the managers, that was the earliest point in January, was when they could get the advance for the next record, which became Restless Breed. And that's what they wanted. They wanted the money. But if we had decided to continue promoting Fire Down Under until for another 6 months, Guy was perfectly willing to stay in the band and do that. And by that point, it would have been the summer of 82, MTV was really taking off, that we could have done a video then for Outlaw, maybe Swords and Tequila, and it would have maybe been a whole different thing. And to put it in context with Guns N' Roses, it was later on in the 80s, obviously, when their record came out, it took a year for the band to break, and it was finally a video on MTV that broke the band after them touring and not going over well. And we always went over extremely well, that we had a really good connection with our audience, that if we had hung in there, Guy was willing to do it for another 6 months, MTV would have been viable, and who knows what could have happened. So you'll never know.
Okay, was meinet ihr? Hat's das vielleicht können kehren in die bessere Richtung?
Wer weiß, ja. War früher gesehen, 82 schon, also 81, 82 MTV-Videos, aber wer weiß, ja. Sie wären sicher, man darf nicht vergessen, MTV hatte gar kein Material am Anfang. Weil kaum Videos hat es ja fast nicht gegeben von Bands. Also, sie sind eigentlich froh gewesen um jedes Video, das sie nur können bekommen. Und von dem her hat sie sicher auch zu dieser Zeit sicher, sicher Präsenz gehabt auf MTV, wer weiß. Mhm.
Das ist krass, wie man immer liest von Amerika, einfach wie sich härtere Bands 10 ausbissen und immer Record Executives, die sagen, hey, ihr seid zu hart, ihr seid zu direkt.
Philipp, du hast natürlich auch richtig gesagt. Also, was ich jetzt eigenartig finde an der Aussage ist, das wäre ein bisschen früher gewesen, habe ich das Gefühl. Also jetzt zu dieser Zeit mit MTV kokettieren, das ist noch nie. Das war noch nicht dort, wo es nachher wirklich Bands zum Durchbruch gebracht hat. Ja.
Ja, und dann noch ein halbes Jahr mehr Touren, wenn du eigentlich nur noch mit deiner Frau in die Kirche willst gehen. Ob die das dann irgendwie abbringt davon. Und du plötzlich in diesem halben Jahr findest, oh, Tour ist eigentlich noch toll. Auch sehr Frage. Also ich habe dann gefragt, ob das das letzte Mal war, wo noch der Guy gesehen habe. Das gesagt.
The last time I ever saw Guy was at the Meadowlands. The last show we did with Rush, we did two nights there, sold out in New Jersey, right before Christmas, and I never saw him again. Kip and Rick went to a Halloween party like a year later at his house, and I was just like, you know, he doesn't want to play? Okay, fine. I mean, with Riot, we never hung out socially that much. Everybody was like work friends. We all got along. But when we weren't playing in the studio or on the road, nobody really hung out with each other. And I think that was better because we were all kind of glad to see each other when, you know, rehearsal started or whatever started. And so, no, I just, like, it's on, you know, he doesn't want to do it. That's his business. I just, you know, we had nothing in common then at that point. It wasn't angry at him. I thought he was stupid to do it. I mean, because we were really primed to take off with the next record, that it was like really bad timing on his part. So, but it was just like, we're going to make the best of this and do the best we can.
Okay, und dann haben wir gefragt nach den Einflüssen, über die wir vorher geredet haben. Und da erfahren wir vielleicht noch ein bisschen etwas mehr.
As far as the influences on the band, when we were making Fire Down Under, it was the usual suspects. With Mark, it's Montrose. Everything goes back to Montrose with him. And I really liked, you know, Montrose. My playing at the time, it was Ian Paice probably was like a big influence on my playing, like earlier in the 70s. John Bonham, you know, drummers of that ilk. You know, it's a smorgasbord. I couldn't really say one person. Carl Palmer was like, you know, maybe not for his feel, but for technique and everything. So my thing has always been, let's come up with the best drum part I can for whatever track is being presented. And that's what I would do. I would just bring what my way of thinking and expressing myself on the drums to whatever tracks were being recorded. And we all had input. I mean, I came up with the ending on, I can't even know, Don't Bring Me Down, that was my ending. I wrote the lyrics pretty much for all that song. So it was always open. People were, Knowing what I know now, every song should have been a group composition. Because it was really, there was an idea brought into rehearsal of the studio, and then it would be expanded or maybe contracted or maybe it would change with everyone playing it, that everyone had input in what the finished song became. So it really, all the compositions really should have been group compositions, but the producers had, or the publishers, had Guy and Mark's publishing 100% of it, so they credited accordingly.
Okay, und dann, wollt ihr etwas sagen?
Es ist wieder Management und alles, immer das Gleiche, oder?
Genau, also und ich bleibe so bei seinem extrem geilen New York-Akzent immer hängen, das ist schon wahnsinnig cool, oder? Absolut, ja. Ja, was sich natürlich jetzt langsam so ein bisschen abzeichnet, ist der Montrose-Einfluss, der ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und natürlich sind sie wie eine Testosteron-Version von Montrose oder eine ADHS-Version davon. Und das wird eigentlich immer wieder klarer, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass, also die Ian Pace, Querverweis, ja, natürlich Purple, oder? Wenn der, die Gitarrenarbeit anlässt von Riot, dann ist das natürlich klar. Und das ist natürlich ein ganz grosser Einfluss von ganz vielen Bands, auch in England zu dieser Zeit. Es hat mich noch interessiert, was er vielleicht sonst für Bands hat können nennen. Schade, dass jetzt eigentlich beim, dass das nicht so schlüssig für mich geworden ist. Also Montrose ist vielleicht die einzige Band, die man jetzt genannt hat. Und da, ja, das höre ich, ja.
Also Rick Derringer wird auch noch erwähnt, ja, von Marc Real. Also die typische Mid-70s Amerika-Blues-Rocker. So, yeah.
Oder es wäre dann interessant, zum herauszufinden, vielleicht sind sie ja viel innovativer gewesen, wie man jetzt ihnen zugesteht. Vielleicht haben sie ja wirklich einfach nicht jetzt Priest gelost oder sonstige Vorboten von dem Ganzen, was dann passiert ist in den 80er oder Anfang 80er. Vielleicht sind sie, ja, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Also, da würde ich jetzt gerne wie so eine Bonusfrage stellen, aber das ist leider nicht möglich.
Ja, ich kann mich da anschließen. Es wäre eigentlich interessant zu wissen, welche englische Bands sie kennt haben. Also klar, Purple, das ist mir schon klar, aber so ein bisschen die neueren damals, also sind ihnen so die ersten Vorboten von New Wave of British Heavy Metal überhaupt ein Begriff gewesen? Weil sie passen ja so perfekt dort rein, oder?
Ja. Yeah,
dass also man fast das Gefühl hat, sie müssten die kennen.
Aber man hört nicht viel Priest, nicht viel Saxon Maiden auch nicht. Also eher umgekehrt.
Ja, das ist interessant.
Ja, yeah, aber eben wirklich amerikanisch eigentlich geprägt, aber dann halt eben so die 70s Heroes wie Purple und Zepp natürlich. Also ein Bonus-Track hat ja brutales All Night Long Rip-Off Riff. Also Blackmore ist, glaube ich, schon recht wichtig für die Reale.
Was mir vorher eingefallen ist, haben gar nicht gesagt. Man muss sich vorstellen, was sie tourt haben damals am Schluss. Oder Riot feiert auch eine andere Zeit mit Rush Moving Pictures Zeiten. Also wenn ich das heute könnte sehen, oder? Das wäre ein grosser Traum gehabt.
Die am zwei besten Bands. Noch Sabbath und Blue Oyster
gehabt. Ja, auch zu dieser Zeit, ja, meine ich. Ja, da wären wir gerne so Zeitmaschine quasi.
Also ich meine, sie haben eigentlich mit allen Geilen gespielt in dieser Zeit, oder? Also nimmst du es zusammen, also eben Priest, Rainbow, Scorpions, Saxon, dann Sabbath, Blue Oyster Cult und Rush in dieser Zeit von 80, 81. Ozzy übrigens auch noch. Also, wow. Und Mozart, weil sie auch an dem Heavy Metal Holocaust 81 haben sie auch gespielt, genau. Und da ist ja Ozzy für Sabbath eingesprungen. Ja, also Fire Down Under ist ja eben allgemein angeschaut als Peak-Album und Kronjuwelen. Ob der Sandy Slavin mit dem einverstanden ist, haben wir noch fragen.
Yeah, as far as Fire Down Under being the peak of Riot, yeah, I think so. It's a record that holds up today. It's a record that doesn't have a fashionable of the period production style, which dates a record. It's just us in the room. And our producers kind of didn't know what they were doing, so they couldn't screw it up. They just recorded. It was a good studio. and they just recorded us what we sounded like in the room. They weren't thinking and trying to, well, this is the sound of the week or something like that. So it's just who we were and what it sounded like in that room. And yeah, it's very natural. It has a lot of energy to it because we'd been on the road with Black Sabbath and Blue Oyster Cult for the whole year prior to recording the record. So we had a lot of energy. We were really confident. And I think it's a record that captures live energy in the studio. I mean, it's probably, you could call it Riot's live record because that's what it is. I mean, it's us playing live in the studio with new material. So yeah, I think there's no argument that that's absolutely, you know, the peak of Riot. And it holds up and still continues to sell and relates to people today, which is very flattering.
Ich liebe irgendwie den Satz, dass das Album so gut tönt, weil die Engineers nicht gewusst haben, was sie machen.
Es sind noch viele so Engineers gehabt, um zu finden.
Dass das eigentlich der Key ist für ein magisches Album. Lass es einfach spielen. Was ist der absolut grösste Moment in deiner Zeit mit Riot gewesen? Ich habe die zweitletzte Frage.
As far as the single greatest moment with Riot, I mean, there's a lot. When I first joined the band, it was 79. We were on tour with AC/DC on the Highway to Hell tour and just playing in front of 18,000 people in an arena. None of the band had ever done that before. That was like, you know, I remember, you know, some moments playing and just we went over so well and just getting that feedback finally from an audience. And then Castle Donington, that's obviously a huge one. And again, we were really confident at that point. The first gig, well, all the gigs with Black Sabbath. Black Sabbath was really sounded good then. I liked them better with Bill Ward than with Vinnie Appice, but they were good then. I thought they lost a little bit, a notch or two. I mean, Bill Ward was just great, and he was a childhood hero. He was an influence on my playing. So to be able to hang out with him, and he was a perfect gentleman, that was really, you know, my 17-year-old self then was like going, whoa. It's like, you know, this is pretty cool.
Aber genau, AC/DC haben wir auch vergessen, oder? Also, das ist schon vielleicht die Band mit.
Also, wenn er das einfach so abspult. Ja, und dann eben Highway to Hell und die Jungen Sabbath. Und ich meine, das macht ja. Oh mein Gott, oder? Das war ja ein einzelne Folge schon mal. Wie ist das mit Ace auf Tour oder mit Sabbath zu dieser Zeit?
Wenn man ja Ihm das Flugticket darf, irgendwie zahlen. Also, das ist ja wirklich also die klassischste Liste fast. Um sich zu denken, für wen man alles Support gemacht hat. Ich habe zum Abschluss gefragt, wenn du es jetzt erklären müsstest zum einem Riot-Fan, der dich fragt, wieso sind Riot nicht grösser als Metallica geworden? Was würdest du ihm sagen?
If I had to explain why Riot didn't become Metallica, it's because Guy left. I mean, we changed a singer before we had really established an identity with the audience. I think we could have, maybe if we had another record after Fire Down Under with Guy, and then if Guy decided to leave, it would have been more akin to like an AC/DC kind of thing where they changed singers and people still stayed with the band. They actually became probably bigger. That, you know, Van Halen, you know, we didn't have a big enough track record that when Guy left, that I think that's the only reason. And we would have needed a different producer because the producers we had were real good for when the band was starting out. It would be like if Metallica had just stayed on, like, you know, Megaforce Records or something like that. They never, you know, with whoever producing them, I don't think they would have become as big as they were. But, you know, we were, Mutt Lange wanted to produce us. There were a lot of people that wanted to produce us. If we had made that leap to a different level of producer for at least another record, I think then, yeah, we would be like on the same level. Because when we started out, our peers were Def Leppard and Iron Maiden. And I remember when we first went to England, Ross Halfen, the photographer, saying like, yeah, there's this band playing a club, and they want you guys, they'd really be knocked out if you guys would come down, and we had to do something and we couldn't come down. And it was Iron Maiden. So, I mean, we were all, and we were playing bigger places than them at the time. So, yeah, it would have all happened. Guy just left too soon if he was going to leave. Be better if he was going to stay. I mean, who knows, 6 months maybe he would have changed his mind. But it happened, you know. So what stands out is that record, Fire Down Under. And it won't go away. It can't be changed. It just is. And you can put that thing on today and you still hear the energy. You don't hear it from the 80s. You don't hear it from the 90s or whatever. It sounds like a record that just exists and it's relatable right in this moment in 2023.
Okay, machen wir ein kleines Spiel. Wenn ihr jetzt könntet, ihr wärt jetzt Manager von Riot zu dieser Zeit und ihr könntet wählen, welcher Produzent hat das nächste Album müssen produzieren?
Ja, der Matt Lang ist ja gefallen als Name. Mir wäre fast der Martin Birch lieber gewesen. Ich glaube, er hat ihnen mehr entsprochen, ja. Obwohl jetzt der Matt Lang genannt worden ist, der ja auch ein Riesenproduzent ist. Aber Martin Birch wäre toll gewesen, ja.
Und welche sicher nicht?
Bruce Fairbairn, irgend so jemand, ja. Paul Hill, all das. Ja, die haben auch ihre Berechtigungen für andere Sound, aber nicht für Riot, ja.
Ja, also da würde jetzt eigentlich eher gerade als wer nicht, wer für mich der Matt Lang. Und ich würde jetzt eher wirklich so Chris Zangaridis oder Tom Allum eigentlich sehen, um so ein bisschen die Quintessenz von der Band einfach können multiplizieren und das so aufnehmen, wie es so tönen und vielleicht noch mit guten Inputs von einem Produzent halt. Ja.
Hey, ich danke euch mega herzlich für die Folge. Ich bin natürlich total froh, dass ihr diese Herzensangelegenheit loswerden können. Wenn ihr das Album noch nicht kennt, logischerweise empfehle ich es euch von Herzen und checkt es aus. Und lasst uns wissen. Und ich würde gerne als Abschluss noch so quasi als Abspann das letzte Soundfile, das Sandy Slavin noch geschickt hat, weil das können wir eigentlich sehr gut machen, dass er die Folge quasi schließt. Bis dann, bleibt gesund, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
I hope this works for you, Fran. I hope this is legible. I hope I'm like, you know, semi-coherent here. That I don't kill your podcast before it gets going. I hope people will go, oh man, why did I listen to this thing? They got that clown guy from Riot in there. What is that guy thinking? It's like, yeah, okay, and we'll find another podcast. I hope that does not happen. Thank you, Fran. Appreciate it.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.